Liebe Brüder und Schwestern, zu unserem Thema mit Christus gestorben wollen wir zwei Verse aus Galater 2 lesen. Galater 2, Vers 19 und 20. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, auf dass ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Liebe Brüder und Schwestern, es wird uns oft der Vorwurf gemacht, wir gebrauchten eine Sprache, die fernstehende Menschen nur schwer verstehen könnten. In einigen Punkten stimmt das. Wenn wir Wörter gebrauchen wie Kleinod, Droben, Wüsteneien, dann haben Fremde schon einige Schwierigkeit. Noch schwieriger wird es, wenn wir von Platz einnehmen sprechen oder von Haushaltungen. Und dabei sei gesagt, dass das Wort in unserer Übersetzung nur einmal vorkommt in dem Neuen Testament und da nicht einmal das besagt, was wir damit verbinden. Dann ist da der Ausdruck Knie beugen, nach meiner Überzeugung ein reiner Übersetzungsfehler. Die Knie beugt man in der Gymnastikstunde. Das muss ganz einfach heißen, niederknien. Dann weiß auch jeder, was gemeint ist. Aber manchmal kommt der Vorwurf in einer anderen Richtung. Als ich einmal mit dem Zelt in der Gegend von Frankfurt war, da kamen eines Abends einige junge Brüder zu mir und sagten, wir sind zwar gläubige Christen, aber was Sie sagen, kann kein Mensch verstehen. Sie gebrauchen Ausdrücke, die gibt es gar nicht. Wir möchten gerne mal öffentlich darüber sprechen. Ich sage es gut. Ich werde bitten, morgen Abend, wenn die Zeltstunde zu Ende ist, zurückzubleiben, dann können Sie das Wort ergreifen. Er sagte dann, hier im Zelt wird gesprochen über Sünde, kann doch kein Mensch was mit anfangen. Rechtfertigung, was heißt denn das? Buße. Und dann war ich dran. Ja, ich sage, ich merke, es geht gar nicht um Wörter, es geht um Begriffe. Und die Begriffe Buße, Sünde, Rechtfertigung sind rein biblische Begriffe. Die sind unerlässlich, die können wir gar nicht weglassen. Man muss ganz einfach wissen, dass jedes Gebiet auch seine eigene Sprache hat. Ich habe mir mal kurz einen Computer angesehen, habe ich folgende schöne Wörter auf den Tasten gefunden. Das erste ging noch, Enter und Return. Dann kam Shift, Escape und Backspace. Ja, wer kennt die denn? Jetzt geht aber keiner her und sagt, hey, ihr müsst das alle ändern, ich verstehe das nicht. Da sagen sie, wir müssen das lernen, das ist so. Wenn wir das Wort Gottes verstehen wollen, müssen wir auch schon etwas lernen. Aber jetzt können wir noch einen Fehler machen. Die Bibel gebraucht erstaunliche Ausdrücke. Von neuem geboren, mit Heiligem Geist getauft werden, ewiges Leben empfangen, mit Christus gestorben. Und wenn wir die nicht verstehen, dann sollten wir nicht einfach tun, als ob wir sie verstanden hätten. Dann sollten wir lieber so tun, wie Nikodemus getan hat. Der hat nicht gesagt, als der Herr Jesus ihm antwortete, ihr müsst von neuem geboren werden. Keine Ahnung, was der Rabbi meint, aber lass ihn mal weiterreden. Der hat den Herrn unterbrochen, hat gesagt, wie? Von neuem geboren, was heißt das? Wir müssen versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen und nicht einfach etwas überspringen, was wir nicht verstanden haben. Und so wollen wir denn heute Abend auch einmal versuchen, dem Ausdruck mit Christus gestorben auf den Grund zu gehen. Was will das eigentlich sagen? Zunächst wollen wir einige weitere Stellen lesen, die uns dasselbe sagen. Und da ist es natürlich Römer 6, das Kapitel, das von der Taufe spricht. Und da lesen wir in Vers 6, indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Dann Römer 6, Vers 8, Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und dann Kolosser 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Also, das wird tatsächlich behauptet, ihr seid gestorben. Nun haben wir soeben gelesen, dass der Apostel Paulus an die Galater schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich habe gestern Abend schon gesagt, dass der Apostel Paulus einer der vitalsten und aktivsten Menschen war, die wir uns überhaupt nur denken können. In 1. Korinther 15, Vers 10 sagt er, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. In Apostelgeschichte 20, Vers 31 sagt er, erinnert euch daran, dass ich 3 Jahre lang nicht aufgehört habe, Nacht und Tag einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Eigenartiges Verhalten für einen Gestorbenen. In Philipper 3, Vers 14 sagt er, eines aber tue ich, vergessend was da hinten, mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus. Also Paulus war ganz und gar nicht tot. Warum sagt er denn, ich bin mit Christus gestorben? Warum sagt er, nicht mehr lebe ich? Wenn wir aufmerksam lesen, fällt uns auf, dass er gleich im nächsten Satz von seinem Leben spricht. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, was ich aber jetzt lebe, im Fleische. Er bestreitet gar nicht, dass er weiterlebt. Wenn wir aufmerksam das lesen, was der Herr Jesus von sich gesagt hat, wir finden ja in jedem Evangelium 3 Leidensankündigungen, dann kann uns nicht entgehen, dass nachdem er gesagt hat, er wird gekreuzigt werden, er immer hinzugefügt hat und am 3. Tage auferstehen. Bei unserem Herrn war der Tod nie das letzte Wort. Das letzte Wort hieß immer, am 3. Tage auferstehen. Und bei Paulus ist, ich bin gestorben, auch nicht das letzte Wort. Es kommt dahinter, das Wort vom Leben. Wenn wir genau lesen, dann merken wir, dass das, was Paulus über das Sterben sagt, immer irgendwie eingeschränkt ist. Er sagt, ich bin dem Gesetz gestorben. Er sagt in Kapitel 6, ich bin der Welt gekreuzigt. Er sagt, ich bin der Sünde gestorben. Er sagt, ich bin mit Christus gestorben. Er sagt, der alte Mensch ist mitgekreuzigt. Der alte Mensch, im Gegensatz zum Neuen, der alte ist das, was wir von Natur sind, ohne das umwandelnde Eingreifen Gottes, ohne die Wiedergeburt. Und der alte Mensch ist gestorben. Und dann fügt er hinzu, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin überzeugt, die Betonung muss auf dem Ich liegen. Nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Paulus lebt weiter. Aber er ist nicht mehr der Chef. Der Herr ist eingezogen und der lebt in ihm, der bestimmt. Oder anders ausgedrückt, der Apostel Paulus hat seine Selbstständigkeit Gott gegenüber verloren. Das ist das Entscheidende. Seine Selbstständigkeit Gott gegenüber, die hat er verloren, die ist gestorben. Mit dem Sterben des Ich ist es ähnlich wie mit dem Bekämpfen des Krebses. Es gibt ja da verschiedene Methoden. Eine ist die durch Bestrahlung. Die Strahlen sind Todesstrahlen. Die sollen aber nicht den Patienten treffen, sondern nur die kranken Zellen. Und das Bestreben der Ärzte und vor allen Dingen der Wissenschaftler ist es, Verfahren zu entwickeln, dass man diese Strahlen ganz genau bündeln kann und sogar die Tiefenwirkung steuern. Man will ja nur die Zellen treffen, nicht den Mann. Wie weit das gelingt, ist nun eine andere Frage. Und wir können den Krebs mit der Sünde vergleichen. Und jetzt müssen wir uns fragen, was ist das Wesen der Sünde? In Römer 1 werden viele bittere, schlechte, böse Dinge aufgezählt. Zum Teil Dinge auf geschlechtlichem Gebiet, die pervers sind. Aber wenn wir genau lesen, dann ist das gar nicht die eigentliche Sünde, sondern was uns da genannt wird, das sind die Folgen der Sünde. Die Sünde wird erst genannt. Und dann wird gesagt, weil die da ist, hat Gott sie da hingegeben. Und dann kommen alle diese bösen Dinge. Jetzt wollen wir doch einmal Römer 1 aufschlagen und zunächst einmal sehen, was denn nun das Wesen der Sünde ist und auch erkennen, dass die anderen Dinge die Folgen der Sünde sind. Da heißt es in Vers 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. In Vers 20, das Unsichtbare von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden wird, geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Und jetzt kommt die eigentliche Sünde. Weil sie Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Also das ist, was Gott erwartet. Und dass diese beiden Dinge fehlen, das ist die eigentliche Sünde. Und dann kommen mehrere Verse, die sagen, Gott hat sie dahingegeben. Vers 24. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit, ihre Leibe untereinander zu schänden. Vers 26. Darum hat Gott sie dahingegeben. Vers 28. Gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn. Und dann wird nachher gesagt, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, Mord, Streit und so weiter. Also sehen wir, das Wesen der Sünde ist das falsche Verhältnis zu Gott. Diese Menschen, obwohl sie Gott kennen, Gott geht nämlich davon aus, dass jeder ihn kennen kann, aus der Schöpfung. Nicht erschöpfend, das ist nur ein Anfang, der aber genügt, um das Wissen hervorzurufen, Gott existiert als der Schöpfer. Und er ist so groß und so wunderbar, dass er Anspruch hat auf Anbetung oder wie es hier heißt, Verherrlichung und Dank. Und weil sie das nicht tun, werden sie dahingegeben in die vielen Sünden, die aufgezählt werden. Wir neigen alle dazu, in die Gefängnisse zu gehen und den Verbrechern das Evangelium zu sagen oder den Menschen in den Elendsquartieren. Wir empfinden, dass das Sünder sind, das ist auch richtig. Aber wir haben so wenig das Empfinden, dass der biedere Bürger, der uns gegenüber wohnt, der seine Steuern und alle Schulden pünktlich bezahlt, der seine Frau nicht betrügt, der sich nicht betrinkt, der nicht flucht, dass der auch ein Sünder ist. Wir sind meist mehr beeindruckt oder geleitet von den Auffassungen des Staatsanwalts und von dem, was ehrbar ist unter Menschen, als von der Ansicht Gottes. Jetzt wollen wir einmal einen Vers aus Jesaja 14 lesen. Und wir müssen uns dabei vor Augen halten, dass es lange, lange vor dem Sündenfall, von dem wir in 1. Mose 3 lesen, dass es vor diesem Sündenfall schon einen anderen Sündenfall gegeben hat, nämlich den Sündenfall des Teufels. Denn ehe Adam und Eva das Geringste falsch gemacht hatten, war ja die Schlange schon da, die sie verführte. Und da lesen wir in Jesaja 14, Vers 14, dass der Teufel sagt, ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Das klingt ganz harmlos. Da steht nicht, dass der Teufel gesagt hat, ich werde jetzt ausziehen und die Menschen zum Aufruhr gegen Gott veranlassen. Kein Wort. Da steht auch nicht, dass er sagt, ich werde jetzt viel Not auf die Erde bringen. Ich werde die Menschen zum Krieg verführen und zum Hass gegeneinander. Steht auch nichts. Da steht nur, ich werde mich gleich machen dem Höchsten. Aber was steckt dahinter? Wenn er sich gleich macht dem Höchsten, dann will er den Höchsten, nämlich Gott, nicht mehr als ihm überlegen anerkennen. In dem Satz steckt nicht mehr und nicht weniger, ich kündige Gott die Gefolgschaft. Ich mache mich selbstständig. Von heute an gibt es Gott, der ist da, und dann gibt es auch noch mich, den Teufel, und ich beanspruche das gleiche Recht für mich. Ein ganz ähnlicher Gedanke bei Adam und Eva im Garten Eden. Als die Schlange das Wort sprach, ihr werdet sein wie Gott, da gab es kein Halten. Man muss sich einmal überlegen, die waren bereit, Gott zuzumuten, dass er sie glattweg belogen hatte. Dieses Sein wie Gott, das war für sie unwiderstehlich, unabhängig, selbstständig. Und da konnte nichts sie mehr halten. Aus der Sicht Gottes waren sie jetzt unmögliche Wesen geworden. Gott hat sie hinausgetrieben aus dem Garten Eden. Aber warum? Weil er ihnen den Garten nicht gönnte? Keineswegs. Er sagt es. Damit sie nicht auch essen vom Baum des Lebens und ewig leben. Gott sagt damit, in dem Zustand, da sollen sie nicht ewig leben. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann wissen wir, dass das, was wir unser Leben nennen, ist in den Augen Gottes kein Leben. Das ist eine Frist, die uns gegeben ist, um mit Gott zurechtzukommen. Wenn wir dieses, unser Dasein, für unser Leben halten, dann kommen wir in die Schwierigkeit, in der die ganze Welt steht. Die fragen, was ist der Sinn des Lebens? Und keiner kann die Frage beantworten. Ist ja erstaunlich, dass wir das nicht wissen, nicht wahr? Wenn einer wissen könnte, was der Sinn des Lebens ist, dann müssten wir Menschen das doch wissen. Wir stecken doch drin. Und überlegt einmal, wir haben Schulen, Universitäten, was wollen die denn? Die wollen die jungen Menschen heranbilden, um fähig zu sein, das Leben zu durchlaufen. Und wenn wir dann fragen, und wozu ist es? Das weiß ich allerdings nicht. Ist doch ein Widerspruch in sich. Wenn wir uns allerdings an das Wort Gottes halten, der sagt, nein, in dem Zustand dürft ihr auf keinen Fall ewig leben. Ich gebe euch eine kurze Frist, mehr nicht. Gott ist der Ansicht, dass nur er herrschen kann. Natürlich revoltieren viele dagegen. In 1. Korinther 15, Vers 25 wird vom Herrn Jesus gesagt, denn er muss herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt sind. Und dann heißt es weiter, wenn ihm alles unterworfen ist, wird der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott sei alles in allem. Warum dieser Anspruch Gottes? Völlig zu Recht. Gott ist der Einzige, der herrschen kann, weil zu einem Herrschen, wie Gott es erwartet, Gerechtigkeit und Liebe gehören, die beiden Dinge. Und die finden wir bei einem Herrschenden. Je mehr Macht er hat, umso weniger. Weder Gerechtigkeit noch Liebe, jedenfalls nur in den aller seltensten Fällen. Als der Mensch geschaffen wurde, wurde er von Gott bestimmt zum Herrschen über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft, die Tiere auf dem Felde. Aber nicht zum Herrschen über sich selbst. Das hat Gott sich vorbehalten und das wird ihm heute bestritten. Der Apostel Paulus spricht von Regierungen innerhalb der Gemeinde, meint damit aber keineswegs ein Herrschen. Dazu will ich ein Wort lesen aus 2. Korinther 13, in dem er darüber spricht. Da sagt er in 13, Vers 10, deswegen schreibe ich dieses abwesend, auf das ich anwesend nicht Strenge gebrauchen müsse, nach der Gewalt, die der Herr mir gegeben hat, zur Auferbauung und nicht zur Zerstörung. Und erinnern wir uns daran, was in Matthäus 23 steht, wo der Herr uns sagt, einer ist euer Meister, einer euer Vater, einer euer Lehrer, ihr aber seid Brüder. Der Mensch ist von einem widerlichen Ehrgeiz ergriffen. Ehrgeiz in sich, in Maßen, ist etwas nicht nur Gutes, sondern Notwendiges. Es gäbe überhaupt keine Aufwärtsentwicklung, wenn wir gar keinen Ehrgeiz hätten, wenn jeder immer nur sagte, ist mir alles egal und versuchte noch eine Stelle zum Schlafen zu finden. Ein gesunder Ehrgeiz muss sein. Aber jetzt sehen wir uns mal an, wie der bei Menschen aussieht. Der erste Mensch, dem Adam und Eva das Leben schenken, war Kain. Kain entschloss sich, Gott ein Opfer darzubringen. Abel schloss sich an. Gott erkannte Abels Opfer an, Kains Opfer nicht. Was tut Kain? Er ist derart wütend, dass er nicht Nummer eins ist, dass er trotz der Warnung Gottes seinen kleinen Bruder totschlägt. Er war nicht in Gefahr, Abel war der Schwächere, Abel drohte ihm auch gar nicht, aber Kain konnte das nicht ertragen und er schlug ihn tot. Gehen wir ein paar tausend Jahre weiter, da finden wir Josef. Sein Vater Jakob zieht ihn vor, sicherlich nicht richtig, aber er hat es getan. Und seine Brüder haben sich so darüber geärgert. Wir lesen 1. Mose 37, sie vermochten nicht mehr, ihn zu grüßen. Jetzt stellen wir uns den Hass mal vor in einer Familie. Und dann haben sie kurz darauf beschlossen, ihn umzubringen. Und nur der Vernunft von zweien unter ihnen war es zu verdanken, dass er nur als Sklave nach Ägypten verkauft wurde. Dann sehen wir uns König Saul an. Da kommen die Frauen und singen im Reigen. Saul hat seine Tausende erschlagen. Aha, da hat er sich gefühlt. Aber dann kam die nächste Gruppe, die sang, und David seine Zehntausende. Da ist er so wütend geworden, dass er versucht hat, David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Das sind wir Menschen. Von Alexander dem Großen habe ich einmal gelesen, dass er nach einer gewonnenen Schlacht einem Vertrauten sagte, was tue ich nicht alles, damit die in Athen von mir sprechen. Man hält es nicht für möglich. Von Hitler Adolf habe ich selbst in einer Rundfunksendung den Satz gehört, ich kann es nicht ertragen, der Vertreter eines zweitklassigen Volkes zu sein. Dafür mussten Millionen Menschen aufrüsten, in den Krieg ziehen und sterben. Er konnte das nicht ertragen. Im Neuen Testament lesen wir, Pilatus erkannte, dass sie Jesus aus Neid überlieferten. Ja, wenn der trockene Rabbi da in seiner Synagoge war, dann langweilten sich die Leute und waren froh, wenn er endlich fertig war. Und wenn dieser Rabbi sich irgendwo an den See setzte, dann kamen sie zu Tausenden. Und das hat die auch so böse gemacht, da waren sie sich klar, der muss weg. Dieser Geltungsdrang ist etwas Erschütterndes und, vergessen wir nicht, den kann es auch bei uns geben, den gibt es sogar bei uns. Das ist etwas unsagbar Trauriges und etwas unsagbar Gefährliches. Und religiöse Spaltungen werden nur in den allerseltensten Fällen rückgängig gemacht. Meine Meinung, das bin ich, die kann nicht falsch sein. Die ist mir wichtiger als Verstand und Wahrheit. So denkt der normale Mensch. Leider handelt so auch mancher Christ. Ob es ihm bewusst ist oder nicht, will ich dahingestellt sein lassen. Wie furchtbar es ist mit der eigenen Meinung, dazu ein Wort von Albert Einstein. Er hat einmal gesagt, es ist leichter, ein Atom zu zertrümmern, als eine vorgefasste Meinung. Ein Atom ist sehr schwer zu zertrümmern. Erstmalig in unserem Jahrhundert gelungen. Und Einstein sagt, immer noch leichter als eine vorgefasste Meinung. Und diese Ich-Sucht, ich will in der Mitte stehen, ich will mich keinem unterordnen, das ist das Wesen der Sünde. Nun würde ich mal sagen, das müsste ich ja etwas besser biblisch fundieren. Ich will es versuchen. Wir wollen einmal Galater 5 aufschlagen. Und da lesen wir Vers 19. Da wird uns gesagt, was die Werke des Fleisches sind. Und wir wollen sie einmal mitzählen beim Lesen. Ich muss allerdings sagen, dass die revidierte Übersetzung eins weniger hat als die alte Übersetzung. Nun liegt ja zwischen den beiden 130 Jahre, ob die Menschheit da so viel besser geworden ist, na, ihr könnt es ja selber merken, was da fehlt. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorher sage, wie ich auch vorher gesagt habe, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Also ich habe da 19 gezählt, habe sie mir etwas näher angesehen und festgestellt, die drei ersten haben mit sexuellen Entgleisungen zu tun, Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung. Dann kommen zwei, die beziehen sich auf dämonische Dinge, Götzendienst und Zauberei. Dann die beiden letzten, Trunkenheit und Gelage, die beziehen sich eben auf Genusssucht. Das sind sieben. 16 weniger sieben, dann bleiben neun übrig und die neun beziehen sich alle auf Ichsucht. Sehen wir sie uns an. Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag. Die beziehen sich auf Ichsucht. Die nehmen also bei weitem den größten Raum ein. Es gibt heute Brüder, die betonen sehr stark, dass wir auf sexuellem Gebiet keinen Fehler machen dürfen. Die haben natürlich recht. Aber in Paulus seiner Liste kriegen sie drei Punkte. Dann gibt es andere, die gehen umher und warnen uns vor dem Einfluss von Dämonen. Die haben auch recht. In Paulus seiner Liste haben sie zwei Punkte. Dann gehen andere umher und sagen, wir sollten enthaltsamer leben. Die sind allerdings nicht so zahlreich. Und das wird ja auch nicht als so schlimm angesehen. Die haben bei Paulus auch nur zwei Punkte. Die anderen, die haben neun Punkte. Die sind also doch wohl viel schlimmer. Jetzt ist mir neulich eine Predigt von Bertolt von Regensburg in die Hände gefallen. Und die heißt, die vier Stricke Satans. Und da hat er auf seine Zuhörer eingeredet, um ihnen zu zeigen, was die vier gefährlichen Dinge sind, denen sie erliegen können. Das erste sagt, er bezöge sich auf die jungen Leute und das wäre Unkeuschheit. Das zweite bezog sich auf die Frauen, die sich immer fein machen wollten und er geißelte ihre Putzsucht. Das dritte bezog sich auf die Männer, vor allen Dingen die Älteren, denen war aber Geiz vor. Und das vierte bezog sich auf alle hinausschiebende Beichte. Ja, wenn ich mir das nun vergleiche mit dem Apostel Paulus, dann muss ich sagen, Paulus setzt andere Akzente. Paulus sieht die eigentliche Not in der Ichsucht. Und das Ich muss sterben. Und vom Ich sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Ichsucht gibt es auch in den Gemeinden. Was ich jetzt sage, habe ich einmal gelesen. Da hat einer geschrieben, in den normalen, guten, christlichen Gemeinden ist Jesus Christus der Erste. Er hat aber nur eine Stellung wie ein König in einer konstitutionellen Monarchie. Ich weiß nicht, ob ihr das schreckliche Wort konstitutionelle Monarchie alle genau kennt. Das ist eine Monarchie, in der die Rechte des Herrschers durch die Konstitution, wir würden heute sagen durch das Grundgesetz, festgelegt, in einfachem Deutsch, eingeengt sind. Er hat nicht mehr viel zu sagen. Und so sagt er, in einer konstitutionellen Monarchie ist der König Nummer eins. Wir sehen das am besten in England. Die Queen ist Nummer eins, sie fährt in der großen Karosse, sie eröffnet das Parlament, sie trägt eine Krone, sie wohnt im Buckingham Palace, sie kriegt das meiste Geld, aber sie eröffnet das Parlament, sie trägt eine Krone, sie wohnt im Buckingham Palace, sie kriegt das meiste Geld, aber zu sagen hat sie bitter wenig, zu sagen hat Maggie Thatcher. Das ist ganz einfach konstitutionelle Monarchie. Und nun sagt er, so ist es in den meisten Gemeinden mit Jesus. Offiziell ist er Nummer eins. Die Lieder, die richten sich an ihn. Die Gebete richten sich an ihn. Er wird verehrt und das Geld, das gesammelt wird, ist angeblich jedenfalls auch für ihn. Aber hat er noch was zu sagen? Er sagt, liebet eure Feinde. Und viele Christen streiten sich. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und für viele kommt das hinten unter ferner Liefen. Er sagt, gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Und wir sagen, lieber Freund, bist du überhaupt kreditwürdig? Also wir müssen ganz offen zugeben, er hat nicht den Einfluss, den er haben müsste. Und das ist nun unser Problem. Und da ist unsere Frage, sind wir bereit, ihn Herr sein zu lassen in unserem Leben? Nun müssen wir uns über eins im Klaren sein, das geht nicht ohne weiteres. Ich kann nicht sagen, Gott, ich gebe mich auf, ich höre auf, für mich zu kämpfen. Die Bibel schreibt, niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst. Das ist ganz einfach normal. Wir stehen für uns ein und wir lieben uns selbst. Und die komischen Typen, die meinen, die Selbstliebe, die müssen sie erstmal anständig fördern, um den Nächsten richtig lieben zu können, die haben noch gar nicht gemerkt, wie schrecklich egoistisch sie sind. Wie kann ich denn dahin kommen, dass ich aufhöre, mich selbst vorne anzustellen? Nur dadurch, dass ich das andere Ufer erreicht habe. Dass ich weiß, wer der Herr Jesus ist. Dass ich weiß, was er für mich getan hat. Dass ich erkenne, was mir die Bibel beizubringen versucht. Dass Gott mich liebt, dass Jesus für mich starb, dass vor mir die Ewigkeit liegt. Und die große Not ist ganz einfach die, dass wir das alle in unserem Kopf wissen, dass wir es auswendig sagen können, dass wir vielleicht einen Artikel darüber in der Botschaft schreiben, dass wir eine Rede darüber halten, dass aber in der entscheidenden Phase zusammenbricht, weil es nicht mein Herz wirklich erfasst hat. Und jetzt geht es darum, wer ist der Herr Jesus für mich? Vergessen und übersehen wir nicht den wunderbaren Nachsatz, den der Apostel Paulus in Galater 2 bringt. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, jetzt kommt's, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Herr ist der Einzige, der von uns fordern und erwarten kann, dass wir uns aufgeben um seinetwillen. Denn er hat sich dahingegeben um unsertwillen. In 2. Korinther 5, ich glaube es ist Vers 14 steht oder 15, und er ist für alle gestorben auf das. Stellen wir uns vor, wir sollten den Satz vollenden. Dann würden doch die meisten schreiben, auf dass wir ewiges Leben haben. Und sie könnten sich alle dabei auf Johannes 3, Vers 16 berufen. Da steht es nämlich so ungefähr. Aber hier steht einmal etwas anderes. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Empfinden wir, wie wunderbar der Geist Gottes hier zu uns spricht. Er sagt, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem. Und jetzt beschreibt er dem. Dem, der für sie gestorben ist, der also das für uns getan hat, was er von uns erwartet. Dem, der für sie gestorben ist. Und dann der zweite Satz, der ist noch viel schöner. Und ist auferweckt worden. Das heißt, er hat den Tod überwunden. Er ist von Gott anerkannt worden als der Sieger. Der erwartet, dass du und ich für ihn leben, nicht mehr für uns selbst. Es geht darum, dass ich meine Selbstständigkeit Gott gegenüber aufgebe. nicht Menschen gegenüber. Menschen gegenüber kann ich so selbstständig sein, wie ich nur will und wie ich nur kann. Ich soll sie Gott gegenüber aufgeben, dem Herrn gegenüber aufgeben. Der Herr Jesus hat nichts so bekämpft wie die stolze Selbstständigkeit der Menschen. Sehen wir doch einmal, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Es hat keiner so freundlich mit Dirnen gesprochen wie er. Hätten wir nicht. Da würden wir alle Abstand nehmen. Und es hat keiner so hart mit dem Theologen gesprochen wie er. Ich weiß keinen, den er so hart angefasst hat wie Nikodemus. Und ich nehme an, Nikodemus war mit menschlichem Maßstab gemessen ein ordentlicher, feiner Kerl. Ich bin ganz sicher, dass ich mich mit Nikodemus nicht vergleichen könnte. Und dem sagt der Herr, ihr müsst von Neuem geboren werden. Versuchen wir uns einmal vorzustellen, was der Satz heißt. Der heißt doch Nikodemus, an dir ist nichts brauchbar, gar nichts. Du musst ganz neu werden, so neu, wie wenn da ein neuer Mensch geboren wird. Jetzt sehen wir uns doch mal ein neugeborenes Kind an. Das ist nicht ein Alter, der überholt worden ist, der verjüngt worden ist. Das ist einer, der noch nie da war, ganz, ganz neu. Und der Herr sagt zu Nikodemus, so musst du werden, ganz neu. Da hast du überhaupt nichts mitzubringen. Ganz neu musst du werden. Mit dem hat er am allerradikalsten gesprochen. Oder denken wir an das Wort aus Johannes 5, Vers 44. Wie könnt ihr Gott glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die vor dem allein wahren Gott gilt, nicht sucht? Meist wird der Vers so ausgelegt. Wie könnt ihr Gott glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt? Ich glaube, dass falsch ist. Ich bin der Überzeugung, dass es heißt, wie könnt ihr Gott glauben, die ihr die Ehre, die vor Gott gilt, nicht sucht? Jetzt kann mir einer sagen, du hast ja den vorderen Satz überschlagen. Der vordere Satz charakterisiert uns. Der sagt, ihr seid ehrsüchtig. Untereinander sucht ihr den ganzen Tag Ehre. Und obwohl ihr ehrsüchtig seid bis in die Fußspitzen, sucht ihr immer noch nicht die Ehre, die vor Gott gilt. Und das zeigt, dass ihr an Gott überhaupt nicht glaubt. Jetzt prüfen wir uns doch mal an solch einem Satz. Wenn wir doch ehrlich sind, dann sind wir doch alle auf unsere Ehre bedacht. Wenn wir etwas gemacht haben und jemand sagt, hast du wirklich fein gemacht. Wenn er sogar noch sagt, kann überhaupt keiner so gut wie du. Und wenn wir nicht die Ehre suchen, die vor Gott gilt, dann sind wir irgendwie falsch gepolt. Unser Herr geht so weit, dass er sagt, wer nicht hasst sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Also ich muss mit meiner Ich-Sucht fertig werden. In Galater 6, Vers 14, da hat der Apostel Paulus ein wunderbares Wort gesprochen. Ich habe schon mehrmals zitiert. Er sagt, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesu Christi, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Nun zunächst einmal, die Welt ist mir gekreuzigt. Ich nehme es keinem übel, wenn er sagt, was heißt denn das? Das heißt, die Welt ist für mich erledigt, abgetan, interessiert mich nicht, könnt ihr mir nicht mitkommen, habe ich nichts mehr mit zu tun, als ob sie ans Kreuz genagelt wäre. So ist die Welt für mich. Und ich für die Welt. Also die Beziehung ist in beiden Richtungen abgebrochen. Warum? Paulus rühmt sich des Kreuzes Jesu Christi. Was kann ich da Ruhmvolles finden? Ich kann Folgendes darin sehen. Der Herr Jesus hat mir helfen wollen. Ich beziehe es einmal auf mich. Er hat mir helfen wollen. Er hat mich besehen. Er hat gesagt, verbessern kann ich dich nicht. In Ordnung kriege ich dich nie. Ich kann nur eins für dich tun. Ich sterbe für dich am Kreuz. Und jetzt kann ich sagen, dann habe ich ja doch einen gewissen Wert. Der Sohn Gottes liebt mich, wie er es hier sagt, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, Paulus sagt, ich rühme mich des Kreuzes Jesu Christi. Darauf bin ich stolz. Jetzt ist die Frage, sind wir auch da angekommen, dass wir sagen, ich bin stolz auf die Liebe Gottes. Ich bin stolz, dass mein Herr so viel getan hat, um mich zu erlösen. Das ist ein Stolz, den Gott anerkennt, der ihm angenehm ist. Gott hat nichts dagegen, wenn wir Ehre suchen. Aber er sagt, seid nicht eitler ehrgeizig. Und das tun wir so oft. Da kann der krümmste Kerl kommen, wenn er noch ein freundliches Wort über uns sagt, dann grinsen wir und freuen uns. Wir sollen die Ehre suchen, die vor Gott gilt. Seht, und weil so oft diese Ich-Sucht da ist, darum kamen sie in Korinth zu bestimmten Kämpfen. Da sagten die, der eine, ich bin des Paulus, der andere ich des Petrus, der dritte ich des Apollos. Was sollte das eigentlich? Das ist ganz einfach. Seht, ich kann nicht sagen, ich bin ja viel besser als ihr. Das geht nicht. Ich kann aber sagen, sieh mal, du schwärmst für Petrus, ich für Paulus. Meiner, der hinter dem ich stehe, der ist viel besser als deiner. Und damit bin ich ja auch etwas besser als du. Das ist ein Ehresuchen auf einem Umweg. Und das gibt es heute so viel. Heute können die meisten nur noch in Gruppen denken. Das ist was Schreckliches. Die damals, die haben sich da festgerannt. Ich bin des Paulus, ich des Petrus, ich des Apollos. Und die werden ganz schöne Diskussionen gehabt haben, wer denn nur der Bessere wäre. Und das Erstaunliche, das müssen wir auch sehen. Die drei, die waren alle in Ordnung. Wenn einer sagt, ich bin für Paulus, dann konnte man nicht sagen, was hast du dir denn für einen miesen Vertreter ausgesucht? Nein, Paulus war in Ordnung. Und doch war es falsch zu sagen, ich bin des Paulus, ebenso Petrus und Apollos. Jetzt wollen wir einmal die Antwort lesen, die Paulus ihnen gegeben hat. Ich glaube, die haben sich geschämt bis unter der Kellertreppe. Die steht in 1. Korinther 3, Vers 1. 3, Vers 21. 1. Korinther 3, Vers 21. So rühme sich denn niemand der Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Jetzt stellen wir uns das einmal vor. Paulus sagt gewissermaßen, ich glaube, ihr habt Verstand verloren. Ihr rühmt euch der Menschen und vergesst, dass alles euer ist. Und dann sagt er, rühmt euch doch nicht des Paulus, des Apollos oder Kephas. Jetzt bringt er selber mal einige Dinge dagegen. Welt, Leben, Tod, Gegenwärtiges, Zukünftiges. Das sind doch ganz andere Dimensionen, als da hinter einem Apostel herlaufen. Alles ist euer. Und dann sagt er, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Ob uns das wohl helfen wird, von unserem Denken in Gruppen abzukommen? Es gibt ja gewisse Leute, auch in unseren Versammlungen, wenn da ein Bruder eingeladen wird, welcher Gruppe kommt er denn? Kommt er aus der richtigen, dann ist er gut. Kommt er aus der falschen, dann wollen wir den nicht hören. Ist das nicht erbärmlich? Sollten wir nicht in der Lage sein, einen geistlich beurteilen zu können? Sollten wir nicht sagen, der kann herkommen, woher er will? Ich höre mir an, was er zu bieten hat und danach beurteile ich ihn. Aber nein, das geht anders. Ich muss ja meine Richtung einhalten, meine Gruppe. Es ist erschütternd. Diesen Vers hier, alles ist euer, ihr aber seid Christi. Den sollten wir uns alle hinter den Spiegel stecken. Paulus argumentiert von unserem Reichtum aus. Er sagt uns, wie reich wir sind. Und er will, dass wir aus diesem Reichtum heraus dieses elende Klassendenken überwinden. Wir müssen uns immer wieder fragen, wie echt wir sind. Es hat mal einer gesagt, es gibt da eine nette kleine Zauberformel, die heißt, ich glaube an den Herrn Jesus. Wenn einer die spricht, dann hat er alles gesagt. Dann sagen wir, oh lieber Bruder, dann hast du Frieden mit Gott. Dann können wir mit dir Gemeinschaft haben. Was glaubt er? Vielleicht glaubt er, dass seine Sünden vergeben sind. Ist richtig. Was glaubt er weiter? Dass Jesus der Sohn Gottes ist. Auch richtig. Ich will einmal versuchen, an drei Versen aus Johannes 1 zu zeigen, worum es eigentlich geht. Da wird in Vers 1 und 2 von unserem Herrn gesprochen als dem Wort. Und dann heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles war durch dasselbe und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Mehr kann man sich doch nicht vorstellen. Im Anfang, bei Gott, Gott, alles war durch dasselbe. Also da wird die Größe unseres Herrn aufs Herrlichste vor uns gestellt. Dann kommt der zweite Satz, oder die zweite wesentliche Aussage, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das ist Jesus Christus, der Mensch wurde und unter uns wohnte. Dann Vers 29. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Habe ich das erfasst? Der, durch den alles wurde, der wurde Mensch und der erniedrigte sich so tief, dass er am Kreuz starb, das Lamm Gottes wurde, das Opferlamm, um meine Schuld zu sühnen. Wenn ich das erfasst habe, dann müsste mit meiner Ich-Sucht zu Ende sein. Dann müsste ich sagen, Herr, ich will nur noch dir leben. Ich will nur noch dich. Und ich will nicht mehr für mich kämpfen. Ich will für dich kämpfen. Als der Apostel Paulus vor Festus stand und seine Ansichten vortrug, hat Festus gesagt, Paulus, du rasest. Ich kann mir Festus gut vorstellen. Dann hat Paulus eine herrliche Antwort gegeben. Ich rase nicht, vortrefflichster Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Das müssen wir sehen. Was der Ungläubige als Rasen, als Unvernunft empfindet, das ist in Wirklichkeit ein Wort der Wahrheit und der Besonnenheit. Und jetzt geht es um die Frage, ist mir der Herr so groß, so wertvoll, dass ich mich für ihn ereifern kann? Jetzt muss ich einen ganz ernsten Vers vorlesen, der aber dazugehört. Galater 3, Vers 28. Galater 3, Vers 28. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Weib, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Worunter unsere Gemeinden heute sehr stark leiden, ist die völlige Aufsplitterung in Gruppen. Und wir betreiben die Augen in einer Weise, die finde ich erschütternd. Kind kommt in die Sonntagsschule, dann kommt sie in die jüngere Jugend, dann kommt sie in die ältere Jugend. Wenn es dann heiratet, kommt sie in den Kreis der jungen Ehepaare, dann gibt es noch einen Kreis der älteren Ehepaare und dann gibt es noch die Senioren. Dazwischen ist ein gewisser Mittelstand, der ist eifrig im Beruf beschäftigt und der ist in der Gemeinde nicht einzeln erfasst. Wir sollten endlich einmal aufhören mit den vielen Gruppen und wir sollten einmal das sein, was es im Neuen Testament gibt, eine Gemeinde. Und nun sagt uns der Apostel, in dieser Gemeinde sind überwunden die Unterschiede Jude, Grieche. Dieser Unterschied war viel größer, als wir uns das heute vorstellen können. Der Geist Gottes, der hat Petrus ganz energisch in die Zange nehmen müssen, ehe der bereit war, zu dem Heiden, zu dem Nichtjuden Cornelius zu gehen und ihm das Evangelium zu sagen. Und wie er es getan hat, da haben die in Jerusalem ihn nochmal in die Zange genommen, wie er überhaupt dazu kommen konnte. Und Petrus, der das alles kommen sah, der hat sich seine Mannschaft, ich glaube sechs mitgenommen, damit er gleich ein paar Tatzeugen bei sich hatte und damit die ihm in Jerusalem nichts machen konnten. Also ein himmelweiter Unterschied damals gewesen und Paulus sagt, ausgewischt. Dann der andere, Sklave und Freier. Den können wir uns heute überhaupt nicht denken. Ein Sklavenbesitzer konnte über seinen Sklaven verfügen, wie heute ein Mensch über ein Tier. Völlig zu Recht. Und dann sagte aber nicht Mann, da sagte und Mann und Weib. Sind heute denn die Unterschiede überwunden? Ich will einmal sagen, was man heute sagen kann. Einmal Baptist, immer Baptist. Einmal da bist, immer da bist. Einmal Methodist, immer Methodist. Einmal Lutheraner, immer Lutheraner. Stimmt denn das Wort nicht, dass Paulus sagt, Da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, sondern ihr seid alle einer in Christus. Das sind Fragen, die wir uns einfach stellen müssen. Wir müssen uns die Frage nach unserer Echtheit stellen. Ich will noch einmal 1. Korinther 12, Vers 13 lesen. Ein überaus wichtiger Vers. Denn auch in einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das ist die entscheidende Frage. Bin ich getränkt mit dem Geist Gottes? Ich spreche nicht davon, dass man nicht seine Selbstständigkeit wahren soll. Ich opfere meine Selbstständigkeit keinem Menschen, keiner Weltanschauung, keiner Religion und, das muss ich einmal ganz klar sagen, auch keinem christlichen Werk. Ich sage nicht, ich verschreibe mich der Zeltmission, ich verschreibe mich der Außenmission, ich will mich nur dem Herrn verschreiben. Weiter nichts, dem ganz. Ich beanspruche nicht für mich, dass ich da bin. Ich sage aber ganz deutlich, das ist mein Ziel und das halte ich für das einzig Richtige. Wie komme ich hin? Ich glaube, es ist wichtig, was wir am ersten Abend hörten. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Meine Vorstellung von Gott muss klar sein. Das ist entscheidend. Und da wird jetzt mancher sein und sich sagen, wie kann ich da weiterkommen? Da will ich euch einmal etwas aus meiner Erfahrung sagen. Habe ich ganz selten erfahren, aber erfahren habe ich es. Wenn wir ein ganz großes Anliegen haben, wenn ich zum Beispiel hier stehe und sage, Herr, ich bin so weit von dem entfernt, was ich sein sollte. Wenn ich ein ganz großes Anliegen habe, dann gehe ich damit zum Herrn im Gebet. Aber da komme ich nur mit der einen Sache, nicht mit zweien. Das heißt nicht, dass wir nur für eine Sache beten sollen. Paulus sagt, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue. Der hat ganz sicher eine lange, lange Liste gehabt, wofür er betet. Aber wenn wir einmal die Menschen besehen, die zum Herrn kamen in ihrer Not, die kamen immer nur mit einer Bitte. Herr, mein Knecht ist krank. Herr, meine Tochter liegt im Sterben. Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Die haben nie gesagt, und dann hat die Schwiegermutter noch die Krankheit und mein Sohn, dem fehlt ein Arbeitsplatz. Eine Sache. Und in Matthäus 18, dieses große Bild vom Beten, da lesen wir, wenn zwei von euch über eine Sache eins werden. Geh einmal den Weg. Wenn da etwas ist, eine große geistliche Tatsache, in der dir deine Not, deine Armut bewusst wird, dann geh und ruf zu Gott. In der einen Sache. Sag, Vater, ich habe eine einzige Bitte, diese. Die gib mir. Da habe ich erfahren, dass er dann sehr, sehr schnell antwortet. Möchte Gott dir dasselbe schenken.